Ja, Mensch, auch meinerseits einen wunderschönen guten Morgen euch. Ich muss immer gucken, dass meine Hose über die Schuhe geht, sagt meine Frau, wenn ich hier vorne stehe. Und ich hoffe, mit meinen Haaren stimmt es auch, denn es waren zwei Köche am Schneiden, meine Frau und mein Sohn, beide. Bei Absalom im Alten Testament waren ja noch viel mehr dabei, als die Haare geschnitten wurden, genau. Aber ihr seht ja immer nur eine Seite, dann passt es. Wir sind, wenn ihr euch noch erinnert, im Philipperbrief. Stimmt's? Der steht im Neuen Testament. Und da tasten wir uns ja so durch. Das wird uns eine Zeit lang beschäftigen. Und jetzt werde ich meiner Aussage selbst untreu. Ich sage dir, Leute, bringt eine Bibel mit oder ein iPhone oder so, wo es draufsteht, der Text. Aber jemand sagte mir, das ist schwierig. Die meisten machen es ja sowieso nicht, ob ich es sage oder nicht. Es ist halt so. Und dann sind die Übersetzungen auch so unterschiedlich, dass man da beim Lesen doch Probleme hat. Und was hat denn der jetzt für eine Übersetzung? Bei mir steht es doch ganz anders. Kann man der Bibel noch vertrauen? Aber der griechische Text gibt ja auch mehrere Möglichkeiten der Übersetzung her. Die meisten stimmen ja auch. Aber die Schwerpunkte sind oft unterschiedlich und manche Übersetzungen konzentrieren sich darauf, möglichst wortgetreu ins Deutsche zu übersetzen. Andere konzentrieren sich darauf, möglichst den gemeinten Sinn in deutsche Worte zu packen. Und beides ist super gut und wichtig. Aber Übersetzungen sind deswegen manchmal verschieden. Er erscheint nämlich jetzt hier vorne und könnt ihr das lesen, weil das wäre heute sehr wichtig. Zu klein? Zu hell? Kann man mit der Technik, könnt ihr noch irgendwas machen? Weil wenn ich die PowerPoint erstelle, ist mein ganzer Bildschirm immer ausgefüllt und größer geht's gar nicht. Gunnar, du kannst auch noch lesen da hinten. Okay, was steht denn da? Ja? Oh, wenn du das sogar lesen kannst, dann geht's. Okay. Ja, dann wollen wir den Text tatsächlich mal lesen. Und er bleibt auch die ganze Zeit hier vorne dran, weil es ist mir schon auch wichtig, dass das, was ich sage, sehr nahe am Text dran ist. Dass wenn ihr zu Hause die Bibelstelle lest, auch noch wisst, darüber hat er gepredigt. Und nicht über Sonne, Mond und was weiß ich. Paulus schreibt hier in diesem Abschnitt, also er schreibt weiter und sagt, eins ist wichtig. Lebt im Einklang des Evangeliums Christi. Oder wie Luther übersetzt, lebt würdig des Evangeliums. Damit, ob ich komme, Paulus ist ja im Gefängnis und weiß nicht, wie es weitergeht, ne? Ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, über euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig mit uns kämpft für den Glauben an das Evangelium und euch in überhaupt nichts einschüchtern lasst oder erschrecken lasst von den Widersachern, was für sie ein Zeichen des Verderbens ist, euch aber der Rettung, und das kommt von Gott, dies von Gott. Denn euch ist es geschenkt, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden, indem ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und von dem ihr jetzt eigentlich immer noch hört. Vier Verse. Im Griechischen ist das ein Satz, da gibt es wenig Punkte. Aber ihr merkt trotzdem sehr gehaltvoll und wir wollen einfach miteinander sehen, was wir so mitnehmen können für unseren Glauben, für unser Leben, für unseren Alltag, auch für die Gemeinde gibt es immer wieder Hinweise in den Bibeltexten. Wir haben es ja im Normalfall mit vielen Verordnungen zu tun und es wird nicht weniger, Dienstordnungen und Betriebsanleitungen, und Schulordnung, auch hier fürs Gemeindehaus gibt es notwendigerweise irgendwelche Ordnungen, wie das mit dem Putzen von sich geht und mit dem Bistro und der Küche und so weiter. Es gibt Zivilgesetze und es gibt das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt viele Ordnungen, es gibt viele Anweisungen, es gibt viele Gesetze, viele Rechte und Hinweise. Und man fragt sich dann immer allmählich, kann ich das alles einhalten und erfüllen? Wonach muss ich mich eigentlich ausrichten? Was steht vielleicht so als Maxime über all dem, womit ich so konfrontiert werde und wonach ich mich zu orientieren habe? Und Paulus sagt, das, was über all dem steht und was wie so eine Art Filter ist und Orientierung und Maßstab, woran ich messen kann, was ich sonst so tue, ist das Evangelium von Jesus Christus. Das habt ihr hier gleich am Anfang stehen. Da, ne? Lebt im Einklang des Evangeliums Christi. Man könnte sagen, Jesus Christus ist das Evangelium und es ist auch gemeint, das Evangelium, die gute Nachricht über Jesus Christus und das, was er für uns getan hat. Und Paulus sagt, das ist ganz wichtig, dass ihr das über allem drüber schreibt und dass das auch eure Grundlage ist für euer Leben, für euer Handeln, dass ihr euch an dem orientiert, was Jesus Christus gelebt, getan und gepredigt hat. Das Evangelium ist manchmal sehr speziell und zugespitzt auf das Kreuz von Golgatha. Da ist Jesus für uns gestorben, da ist Vergebung, da ist Gnade, da ist Barmherzigkeit, da ist Versöhnung und Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Aber Evangelium ist manchmal auch sehr weit gefasst und meint im Grunde genommen alles, was uns das Neue Testament von Jesus sagt. Alles, was drinsteht für das neue Leben, wenn wir Jesus gehören und uns fragen, Herr, wie können wir denn leben? Herr, wonach kann ich mich ausrichten? Und Paulus sagt, es ist so wichtig, dass ihr im Einklang mit dem Evangelium von Jesus Christus lebt. Das ist ein Prozess, das ist ein Hinfallen und ein Aufstehen. Luther übersetzt, ihr sollt würdig dessen leben. Das finde ich auch eine gute Übersetzung, auch wenn das Griechische nicht ganz immer in diese Richtung geht, aber würdig erweisen kennen wir. Jesus hat so viel für mich getan. Seine Liebe ist so groß, seine Barmherzigkeit ist unermesslich und er hat mich erlöst und ich darf mich freuen und ich bin ein Kind Gottes, heute, morgen und in Ewigkeit. Ach, und ich möchte eigentlich auch dessen würdig leben. Ist nicht schlecht, ist kein Gesetz, keine Angst. Ich möchte mich dessen nicht schämen, was Jesus für mich getan hat, sondern möchte dazu stehen und es umsetzen in mein Leben. Persönlich, aber auch die Gemeinde Jesu Christi ist hier aufgefordert, ein neues Grundgesetz anzunehmen. Das Grundgesetz des Evangeliums. Damals zur Zeit der Philipper gab es viele Meinungen und Strömungen. Es gab die Epikureer, es gab die Stoiker, es gab die Leute, die von Platon viel hielten oder von Aristoteles viel hielten. Es gab ganz verschiedene Strömungen und Richtungen und man schloss sich meistens irgend so einer philosophischen Richtung an. Und die prägte dann. Auch im Christlichen gab es damals extrem Strömungen. Und wenn Gemeinden gegründet wurden, etwa die Gemeinde in Philippi, wenn Menschen zum Glauben kamen, etwa wie in Philippi zum Glauben an Jesus Christus, dann gab es auch genügend fromme Leute, die nach ihnen catchten und sagten, du musst dich nach dem richten, was wir lehren, was uns wichtig ist. Und die anderen sagen, nein, mach das nicht, sondern du musst dich nach dem richten, was wir erkannt haben von der Bibel. Zum Beispiel gab es die sogenannten Judaisten oder Numisten. Könnt ihr schon wieder vergessen, das Wort. Das waren die, für die stand das Gesetz Gottes ganz oben dran. Und die sagten, wenn du zum Glauben gekommen bist, ist es das Wichtigste, dass du das Gesetz Gottes hältst. Und dass du dadurch das vollendest, was Jesus in seiner Erlösung in deinem Leben angefangen hat. Und so haben Christen immer das Gesetz vor Augen gehabt, du musst und du darfst nicht. Und habe ich jetzt was falsch gemacht? Oh, mir geht's gerade nicht gut, ich habe was falsch gemacht. Da war ein Unfall, weil ich gestern ein Gebot übertrat. Und das waren diese judaistische, diese strenge, numistische, gesetzestreue Richtung, wo die Gnade, die Liebe, die Barmherzigkeit und Freiheit zu kurz kamen. Es gab aber auch, so wie es bei uns Menschen nun mal so ist, auch diese andere Richtung, die antinomistische Richtung, die sich dann natürlich bildet. Oder die libertinistische Richtung, die liberale Richtung, die nur sagten, egal welche Versammlung, fühlt euch frei. Ne? Was mache ich denn damit? Ne? Fühlt euch frei. Da war Freiheit also so groß geschrieben, dass man sie gar nicht mehr definierte. Antinomistisch, also die Gebote Gottes gelten gar nicht mehr. Mag in dem Wort Gottes drinstehen, du sollst die Ehe nicht brechen, aber wenn du dich danach fühlst, dann werde endlich ehrlich und lebe das, was du fühlst, sonst wärst du nachher noch krank. Und so weiter. Und es gab die Asketen, deren Heil bestand nur in diesem Wort Verzicht, Verzicht, Verzicht. Diese Welt ist schmutzig, diese Welt ist böse, entferne dich von allem, heirate nicht mehr, Sexualität ist böse, ist nicht alles und so weiter und so fort. Und Paulus sagt, nein, ihr sollt nicht irgendeinem Menschen nachfolgen, obwohl manchmal Vorbilder eine Hilfe sein können. Ihr sollt nicht irgendeinem Menschen nachfolgen, nicht irgendeiner ideologischen, christlich-ideologischen Richtung, sondern dem Evangelium von Jesus Christus. Es wurde euch verkündigt, es hat euer Leben verändert und geprägt und danach richtet euch aus. Jetzt müsste ich natürlich lange erklären, was ist das wirklich praktisch, Evangelium Jesu Christi. Paulus macht das hier auch nicht, sondern er geht auf drei Dinge ein, die man so auch übersetzen könnte. Also lebt im Einklang des Evangeliums Christi und realisiert das, so ist es eigentlich im Text gedacht, realisiert das, ich würde mal sagen, man könnte sagen, indem ihr feststeht in einem Geist. Also dieses lebt im Einklang des Evangeliums, liebe Gemeinde, lieber Christ, indem du feststehst in einem Geist, also ihr feststeht in einem Geist, indem ihr einmütig mit uns kämpft für den Glauben an das Evangelium und indem ihr euch in überhaupt nichts einschüchtern lasst. Deswegen habe ich diese drei Dinge unterstrichen. Sie hängen damit zusammen. Ne? Feststehen, einmütig kämpfen und sich nicht einschüchtern oder erschrecken lassen. Alle drei Begriffsgruppen, also dieses Feststehen, einmütig kämpfen, sich nicht einschüchtern lassen, kommen aus der Militärsprache, aus der römischen Militärsprache. Und sie weisen schon mal darauf hin, wenn ich Christ werde, komme ich einen gewissen Kampf mit meinem Leben. Es ist nicht populär, das zu sagen, aber das Leben lehrt uns irgendwann eines Besseren und zeigt, dass es wirklich so ist. Wenn ich also Christ werde, wenn ich zum Glauben komme, als Gemeinde meinen Standort in der Gesellschaft habe, dann gibt es auch Kämpfe, dann gibt es einen gewissen Streit, dann gibt es Herausforderungen, hier ist auch von Widersachern die Rede. Und entsprechend dem Evangelium leben bedeutet jetzt hier, wir sollen in diesem Kampf feststehen, fest zusammenstehen, festgegründet sein in einem Geist. Dieser Begriff wird genommen, wenn die Soldaten, die römischen Soldaten, eine Reihe nach der anderen Reihe in richtiger Ordnung fest dastehen. Wenn der Feind anrückt, dann gehen die Schilder runter und da darf niemand da rausrücken, sondern ein fester Stand, Schild runter und nichts preisgeben. Und diese Festigkeit im Glauben bekommen wir, indem wir in einem Geist feststehen. Es ist anthropologisch zu verstehen, manche Kommentatoren deuten das so, also dann so wie eine Gesinnung. Wenn wir eine Gesinnung haben, dann stehen wir fest zusammen, auch wenn Widerstände kommen. Oder ist es nicht mehr theologisch, also von Gott her zu sehen? Und das nehme ich an, dieses Feststehen im Heiligen Geist. Kapitel 4, Vers 1 ist ja auch diese Aufforderung, steht fest im Herrn. Und von daher ist auch hier schien naheliegend, es ist auf Gott bezogen, steht fest im Geist, in einem Geist, im Heiligen Geist. Das heißt so, der Heilige Geist gibt die Kraft, im Glauben festzustehen. Der Heilige Geist ist die Quelle. Der Heilige Geist ist die Einheit. Denn das, was am Kreuz geschehen ist und wir Evangelium nennen, kommt durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Dass wir die Gewissheit haben, die Freude haben, die Dankbarkeit und die Kraft haben, aus der Vergebung und Versöhnung herauszuleben. Und wenn der Geist Gottes in uns Raum hat, unter uns und in unseren Herzen, wenn er in unserem Leben wirken kann, dadurch stehen wir fest. Im Hebräerbrief schreibt der Hebräerbriefschreiber zu den Gläubigen, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern zu denen, die glauben und ihre Seele retten. Die Hebräer waren ziemlich am Ende. Sie hatten eine euphorische Anfangszeit, da gelang ihnen alles. Da waren sie sogar bereit, ihr Leben und ihre Güter für Christus zu opfern. Und dann kam die Zeit der Ermüdung und der verschiedenen Theologien und man muss ja gar nicht und man übertreibt ja auch und es geht auch völlig anders und dong, 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 dong. Und dann kam die Zeit, ach, ist alles nicht so wichtig. Und man ist in die völlige Passivität geraten. Und da sagt Paulus, hey, nein, wir gehören nicht zu denen, die preisgeben, die zurückweichen, die aufgeben, die passiv werden, sondern zu denen, die glauben und auf der Seite der Rettung sind. Und das ist auch für dich wichtig, für mich wichtig, dass du nicht zurückweichst, dass du nicht hergibst, was Christus dir geschenkt hat. Die Freude, dass du dir sie nicht rauben lässt. Von den Widersachern, letztendlich vom Teufel. Die Liebe, wie schnell kann sie erkalten? Durch Furcht. Liebe treibt die Furcht aus, Furcht treibt die Liebe aus. Ein furchtsames Christentum hat keine Liebe. Und ohne Liebe haben wir keine Autorität. Siehe 1. Korinther 13. Ohne Liebe ist alles, was wir machen, Käse. Dass wir uns nicht rauben lassen, was Christus uns geschenkt hat im Evangelium. Und das gilt auch für die Christenheit und Gemeinde schlechthin. Wie viele Positionen haben oft Christen aufgegeben, natürlich muss man das auch überdenken, aufgegeben, weil ein gesellschaftlicher Druck da war, weil es politisch nicht korrekt war, weil man irgendwo gesellschaftlich geächtet wird oder krumm angeguckt wird. Man glaubte mal, Gott hat die Welt erschaffen, vielleicht sogar in 7 Tagen. Naja, wenn ich das in der Schule sage und wenn das die Leute mitkriegen, spreche ich lieber mal nicht drüber. Passivität. Ich glaubte mal, dass es wirklich nur einen Weg gibt zum himmlischen Vater. Es gibt 100 Wege zu Jesus, aber nur einen Weg zum himmlischen Vater. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Naja, wenn ich das sage, also ich kann ja alles sagen, dass ich das glaube, aber wenn ich sage, es gilt für alle Menschen, da kann ich den Kontakt gleich aufgeben. Und auch gestrichen Passivität. Und so könnte man fortfahren, besonders auch in ethischen, zum Teil auch sexualethischen Themen, wie oft die Christenheit ein Stück Land nach dem anderen hergegeben hat und in die Passivität geraten ist. Und Passivität für Christen, das kommt von den Widersachern, die Angst machen. Paulus schreibt, nein, würdig des Evangeliums heißt, feststehen, nicht zurückweichen, in einem Geist, ja, heißt nicht nur feststehen, sondern auch einmütig mit uns kämpfen für den Glauben an das Evangelium. Ja, es ist tatsächlich so, du traust deinen Ohren wirklich. Es heißt hier kämpfen. Wir haben endlos viele Stellen, wo vom Überwinden die Rede ist. Wo davon die Rede ist, nach vorne zu gehen, in einen Kampf hineinzugehen, der uns verordnet ist. Wir kommen an diese Bibelstellen nicht vorbei. Die Frage ist nur, kämpfe ich aus eigener Kraft, aus eigenem Enthusiasmus, weil andere sagen, ich mach's auch, mach du dann auch, oder kämpfe ich aus der Kraft Jesu, aus seinem Sieg heraus, im Vertrauen auf den lebendigen Gott. Aber ans Kämpfen kommen wir nicht vorbei, wenn wir in dieser Welt leben. An Kämpfen kommen wir nicht vorbei, wenn wir die Realitäten in unserem Leben wahrnehmen, wo die Sünde uns anficht, wo das Leid uns anficht, wo manches Versagen und auch Menschen uns anfechten und wir entscheiden können, ich ergebe mich dem oder ich widerstehe im Sieg Jesu. Im Johannesbrief schreibt Johannes, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube an Jesus Christus. Und es ist hier wirklich ein Aufruf, tritt heraus aus der Passivität. Die Christenheit in Deutschland, auch wir als Gemeinde und auch ich als Christ, wir sind in der Passivität gelandet. Nicht, wenn es um Organisation und Bürokratie geht, da werden wir stärker als je zuvor. Nicht, wenn es um Seminare, Schulungen und noch 1000 Bücher geht, die wir gelesen haben sollten, da sind wir stärker als je zuvor. Aber wenn es darum geht, nicht nur hinzunehmen, was an Gottlosigkeit geschieht, sondern das Evangelium dem entgegenzusetzen, da sind wir in der Passivität gelandet. Wir reagieren höchstens noch, aber wir agieren nicht mehr. Wir finden das sogar schlimm, wenn Christen agieren. Was sind das für fundamentalistische, harte Christen, die von sich aus agieren? Die nicht nur sagen, Gott hat die Welt erschaffen, wenn sie direkt gefragt und attackiert werden, sondern sogar ohne, dass sie gefragt werden, dem anderen, ey, du hast da eigentlich schon gewusst, du kannst da, Gott hat die Welt erschaffen. Ne? Oder du gehst mit jemandem spazieren und sagst, ey, hast du eigentlich schon gewusst, wem das hier alles gehört? Es gehört meinem Papa. Upsi, dein Papa? Ja, nämlich Gott hat es erschaffen und ihm gehört die Welt. Weiß nicht, ob du es glaubst, aber irgendwann wirst du es merken. Also, aus der Passivität herauszutreten und zu agieren, statt immer nur zu reagieren, heißt nicht unfreundlich sein, heißt nicht grobklötzlich sein, aber heißt doch mit dem Bewusstsein des Evangeliums und mit dem Bewusstsein, ich stehe auf der Seite des Siegers, nach vorne zu gehen. Und genau das braucht diese Welt. Ich wünsche mir das so sehr, dass sie einmütig mit uns kämpft für den Glauben an das Evangelium. Das ist ein zweifaches. Einmal für den Glauben, der sich auf dem Evangelium gründet, nämlich ein befreiter, ein beschenkter, ein gesegneter, ein von Gnade Gottes bestimmter Glaube, wo man nur aufatmen kann und der nicht Stress macht, weil ich mir den Himmel verdienen muss. Und dieses, dass er mit mir kämpft für den Glauben des Evangeliums, bedeutet auch, dass er mit mir kämpft, dass Menschen durch das Evangelium zum Glauben kommen. Dass man nie an den Punkt kommt und sagt, wir leben in einer Zeit, da will keiner mehr, also lassen wir es. Wir leben in einer Zeit, da sollten wir als Christen andere Dinge tun. Und wir können uns sehr spezialisieren, denn für jeden Bereich der Gemeinde gibt es 20 Doktorarbeiten. Wenn alle die, die da Doktorarbeiten geschrieben hätten, auf die Straße gegangen wären, wäre Deutschland schon fast evangelisiert. Überspitzt gesagt. Ich bin nicht bildungsfeindlich, aber ich rede von der Seite, wo es uns eigentlich fehlt. Dass wir uns das nicht rauben lassen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen sollen. Dass wir es uns nicht rauben lassen, im Einklang des Evangeliums zu leben, bedeutet, anderen von Jesus zu erzählen. Und das ist ein Kampf, für mich zumindest. Und da ziehe ich mich schnell in die völlige Passivität zurück. Und das kommt nach meiner Meinung vom Teufel, der hier Widerstand leistet. Denn Paulus wusste genau, und er geht ja nachher im Brief auch darauf ein, wenn die Gemeinde nicht einmütig für den Glauben an das Evangelium kämpft, was tut sie dann? Also kämpfen tun wir immer, wir sind so kleine Krieger. Wenn die Gemeinde nicht nach außen kämpft, um das Evangelium zu verkündigen und auch manchmal zu widerstehen, wo die Gottlosigkeit immer mehr zunimmt, dann kämpft die Gemeinde so. Garantiert. Es gibt keine Alternative dazu. Bedeutet für unsere Gemeinde, wenn wir nicht in Einmütigkeit gemeinsam das Herzensanliegen haben und behalten bis zur Wiederkunft Jesu, dass doch noch viele Jesus kennenlernen. Wie? Das ist eine andere Frage. Nicht jeder predigt. Manche leben ein fragwürdiges Leben und werden gefragt nach der Hoffnung, die sie haben. Das ist auch toll. Manche werden noch nie gefragt, kann man nichts dafür. Aber wenn wir nicht dieses Herzensanliegen als Gemeinde behalten, einmütig dafür einzutreten, dass Menschen das Evangelium hören, wenn wir nicht in diesem Auftrag Jesu leben, den er seiner Gemeinde gegeben hat, auch als Existenzberechtigung, dann werden wir gegeneinander kämpfen und zum Teil tun wir das. Und zwar in den kleinsten Kleinigkeiten, wo wir uns im Himmel mal drüber kaputt lachen oder weinen werden, wo wir sagen, sind wir so blöd gewesen. Da gab es vielleicht mal ein Lied, das einem nicht gefallen hat. Da gab es vielleicht mal eine Einleitung, die einem nicht gefallen hat. Da gab es vielleicht mal eine Predigt, die nicht bombenmäßig war. Muss sie immer bombenmäßig sein? Seid ihr an eurem Arbeitsplatz immer super drauf? Ne? Weiß nicht. Es gibt immer noch 100 Leute, die den Dienst, den du an der Arbeit tust, irgendwo in Deutschland besser machen. Und bei uns Predigern ist es so, es gibt immer noch 200 Prediger im Internet, die auf der Welt irgendwo das besser machen. So logisch. Aber wir halten uns an den kleinsten Kleinigkeiten auf am Ende, an einem Gebäude, an. Man glaubt ja nicht, auf was man alles kommt, um sich zu ärgern, meinen, unzufrieden sein zu dürfen, wenn man nicht mehr nach außen kämpft. Für den Glauben ans Evangelium. Ihr glaubt es nicht. Denn der Teufel lässt sich unendlich viel einfallen und die Gemeinde kämpft so und ist kraftlos und landet, was das Äußere nach außen anbelangt, völlig in der Passivität. Und der Teufel sagt, prima, habe ich geschafft. Jetzt haben sie es miteinander zu tun. Wir werden nie fertig werden. Sie sagen, wenn wir das mal geschafft haben, dann werden sie nie. Niemals. Weil es die Gesinnung ist. Ne? Und eine Frage, wie kämpfe ich, wofür brennt mein Herz? Gerade wenn es dann hier heißt, man vergisst eben auch, dass da diese andere Dimension drüber steht. Ach, Entschuldigung. Diese andere Dimension, also dieses Kämpfen oder nicht mehr kämpfen, die andere Dimension, die da drüber steht, egal. Vers 28, und euch in überhaupt nichts einschüchtern lasst von den Widersachern. Das hat Paulus erlebt, das haben die Philipper erlebt, das erleben Christen immer wieder, da wo sie eindeutig sind, da wo sie aus der Passivität heraustreten, da wo sie nicht nur reagieren, sondern sogar agieren in Freundlichkeit und Liebe, gibt es auch Widerstand. Ne? Bei uns sind es nicht die großen Christenverfolgungen wie in islamischen Ländern zum Teil. Bei uns ist es einfach ein gewisser gesellschaftlicher Druck, ne? Über Medien und so weiter und so fort, wo man sich dann gar nicht mehr traut, irgendwas zu glauben und zu sagen. Entweder denkt man schon selber, man ist blöd, oder man will nicht für blöd gehalten werden. Und dieser Druck ist gewaltig. Und wir streichen christliche Inhalte weg, weil wir gut angesehen sein möchten. Und dieser Widersacher, diese Widersacher, letztendlich der Teufel, der auch dahinter steht, der kann ja eigentlich gar nichts machen. Das, was er machen kann, das ist einschüchtern und erschrecken. Und genau da ist er erfolgreich. Es wurde noch niemand von uns von einem Löwen aufgefressen. Und manche, die so tapfer erzählen, ja, wir haben Christenverfolgung hier, sag ich, zeig mir mal deine Narben. Ne? Ja, jetzt nicht. Dann zeig mir mal dein abgebranntes Haus. Ja, wo wärst du denn jetzt verfolgt, ne? Das passiert ja gar nicht, weil wir schon einen voreilenden Gehorsam haben. Wir haben dem Teufel gegenüber schon einen voreilenden Gehorsam. Wir lassen uns nämlich schon einschüchtern und erschrecken, wo es gar nichts zu befürchten eigentlich gibt. Wem von uns geht es schon ans Leben? Natürlich kann es mal eine Entlassung bedeuten, das kann es schon. Oder mal eine Beziehung, die zerbricht daran, das kann es schon mal bedeuten. Aber so richtig ans Leben, nein. Aber gewonnen hat der Teufel trotzdem. Weil dahinter steckt, Paulus möchte nicht, dass sich die Christen wie die Hasen bei der Treibjagd irgendwo in ein Nest verstecken und so, die Hasen, wenn ich mal so, die sind so, hoffentlich werde ich nicht gefunden. Und da sagt Paulus, ey, seid ihr verrückt? Ihr zieht euch zurück, ihr werdet total passiv. Seid ihr wahnsinnig, ihr habt die beste Botschaft, ihr habt das Größte, das Schönste, das Herrlichste, ihr seid Königskinder und ihr seid wie die Hasen im Nest, die denken, jede Minute kommt die Schrotflinte und zittert und bippert da. Das höre ich manchmal auch Christen in Deutschland reden von den Verfolgungen in der dritten, in der anderen Welt und dann lese ich von denen, ich kenne wirklich Berichte, die sind tapfer, die machen weiter. Und die Christen in Deutschland sitzen schon von dem, was in Afrika passiert, in Deutschland sitzen sie schon so, jetzt kommt es bald bei uns, so gefährlich, so schrecklich. Das sagt der Paulus gerade, das soll nicht passieren. Ne? Ihr sollt euch nicht wie die Hasen verkriechen, ne? Euch erschrecken lassen, einschüchtern lassen. Gerade nicht. Und das ist ja die Strategie des Teufels, Angst machen. Das ist seine Strategie. Im Petrusbrief heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und da heißt es ja weiter, und der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht im Glauben. Also ein Bekannter, er lebt schon gar nicht mehr, er war in Afrika auf Safari in Kenia, glaube ich. Und er hat gesagt, boah, da habe ich das mit den Löwen erlebt und jetzt verstehe ich diese Petrusstelle mit dem brüllenden Löwen. Er sagte, aber da gibt es diesen männlichen Löwen, diesen Rudelführer, der brüllt wie verrückt. Also, bevor ich mich lächerlich mache, der brüllt wie verrückt und der jagt aber gar nicht. Er ist viel zu faul. Ne? Der kann das auch nicht so gut. Ne? Sondern durch dieses Brüllen macht er den Tieren Angst. Die rennen, aber die rennen auch dahin, von wo er weiß, da hinten sind meine Weibchen. Und die legen los. Und die jagen die Viecher. Ne? Also das heißt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, will Petrus sagen, hey, der macht nur Angst, mehr nicht. Das Blödste, was ihr machen könnt, wenn ihr euch verkriecht wie die Hasen. Wenn er davon rennt, wenn er einen Glaubenssatz nach dem anderen wegnimmt, weil er meint, das ist nicht mehr konform mit der Gesellschaft. Das ist kein Konsens mehr. Das ist das Dümmste, sondern widersteht im Glauben. Das heißt, weil ich schaue auf Jesus und sage, Jesus, du bist viel größer. Wenn der Teufel auch Löwe genannt wird, der sein Revier einrahmt, da macht er Kot hin, da pinkelt er hin, da hat er sein Revier eingerahmt. Wenn er auch Löwe genannt wird, gibt es noch einen anderen Löwe, Offenbarung. Der Löwe von Juda, und das ist Jesus. Und der hat mit diesem Löwenteufel kein Problem, der hat er schon besiegt. Deswegen darf er nur noch Angst machen. Und wenn der Teufel schon in deinem Leben auch sein Feld markiert hat, weil du dich auf Sünden eingelassen hast und auf Angst eingelassen hast, Angst kann auch mal Sünde sein. Ist nicht immer nur psychologisch zu deuten, kann auch mal Sünde sein. Ne? Weil es das Gegenteil von Liebe oft ist. Und Vertrauen kann, muss nicht. Ja, aber wenn auch der Teufel vielleicht schon sein Revier in deinem Herzen markiert hat, durch Schuld in deinem Leben, durch Gewohnheit, sündige Gewohnheiten, dann kommt der Löwe von Juda, der ist unendlich größer und kann dieses Revier wieder einnehmen in deinem Herzen und in deinem Leben. Und dann kriegst du Mut. Dann kannst du aus der Passivität, denn Sünde macht passiv, aus der Passivität heraustreten und mitkämpfen für den Glauben an das Evangelium. Und das ist ein Leben im Einklang mit dem Evangelium hier, dieses Feststehen in einem Geist, das ist die Quelle, damit wir nicht zurückweichen und nicht hergeben, was wir in Christus geschenkt bekommen haben, damit wir einmütig kämpfen für den Glauben an das Evangelium und dass wir uns nicht einschüchtern und nicht erschrecken lassen. Paulus sagt dann noch, dass wenn ihr euch nicht einschüchtern lasst, wenn ihr nicht den Rückwärtsgang einschaltet, wenn ihr nicht nur reagiert, sondern sogar agiert, dann ist das für eure Bedränger ein Zeichen dafür, dass sie verlieren. Ist ja logisch, ne? Wenn jemand sagt, extrem gesagt, also hier darf alles verkündigt werden, aber bitte nicht der Name Jesus. Ne? Und wir sagen, naja gut, wir glauben ja weiter und haben Jesus im Herzen, sprechen wir halt nicht mehr den Namen aus. Dann ist das für die Gegner eine riesen Ermutigung. Ja, wir sind ja auch sowieso die Sieger, das sind die Loser. Ne? Wenn wir aber uns davon nicht abhalten lassen, egal was kommt, und wir verkündigen weiter den Namen von Jesus und bekennen ihn, dann sind wir auf der Seite des Siegers und der Widersacher merkt, dass er verliert. So war es bei Petrus und Johannes. Sie sagten nach der Drohung, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen haben und gehört haben, Apostelgeschichte. Uns aber, wenn wir nicht überwunden werden von den Widersachern, uns nicht verkriechen müssen, uns ist es eine Ermutigung dahingehend, dass wir wissen, wir sind gerettet durch Gott. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Oder andersrum gesagt, wenn wir den Widerständen widerstehen und nicht aufgeben, dann merkt der Gegner, er kann uns nicht überwinden. Er ist der Verlierer. Christus ist stärker. Und wir merken daran, wir sind auf der richtigen Seite. Denn wir haben Widerstand, der uns nicht überwinden kann. Warum? Weil wir zu Christus gehören. Das gibt Glaubensgewissheit. Glaubensgewissheit, nach der wir uns manchmal sehnen. Ich komme zum letzten Gedanken dieses Textes. Von dem ich nicht genau wusste, fange ich überhaupt hinten an mit der Predigt oder vorne, weil es lässt sich auch von daher aufrollen, denn die Christen in Philippi, sie erlebten Leiden, Sie erlebten diesen Kampf ähnlich wie Paulus ihn erlebt hatte, der ja in Philippi angeklagt wurde, ausgepeitscht wurde, in den Kerker kam. Und zu diesem Kampf sagt Paulus, Vers 29, denn euch ist es geschenkt, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden, indem ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und von dem ihr jetzt hört. Erster Moment, könnte man sagen, ein bisschen frech von Paulus, ne? Ein bisschen dreist. Also da sind Christen, die leiden, nicht systematische Verfolgung, aber dieser gesellschaftliche Druck und darüber hinaus die ganzen Kämpfe des Glaubens, wo man überwinden möchte. Da sind Christen, die leiden und Paulus sagt, das ist euch von Gott geschenkt worden. Dieses Geschenk, das steht im Griechischen Gnadengabe. Also Paulus sagt im Grunde genommen, das Leiden, das euch widerfährt, jetzt denkt bitte mal an das Leiden in deinem Leben. Nicht, weil du die Bank ausgeraubt hast, aber all das andere. Das Leiden, das du in deinem Leben als Christ erfährst, ist ein freundliches Geschenk der Gnade Gottes. Was sagst du denn dazu? Naja, ich finde es gut. Ich meine, es ist auch gut, weil welche Alternative gäbe es? Schicksal? Der Teufel ist doch mächtig? Ich stelle mich immer zu dumm an? Da kann man nicht gut mit leben. Sondern Paulus sagt, dass du wegen Christus leidest, oder ich möchte es mal doch größer fassen, dass du als Christ leidest, das ist ein freundliches Geschenk der Gnade Gottes für dich. Das heißt, Gott hat dir nicht nur geschenkt, dass du an ihn glauben darfst, sondern Gott hat dir noch ein Geschenk gemacht, das ist sogar eine Steigerung, ne? Sondern es ist sogar eine steigernde Form im Urtext. Sondern er hat dir sogar geschenkt, dass du für ihn leiden darfst. Boah, Mann, wow. Ich weiß nicht, ob das jeder so sagen würde, wow, aber der Text sagt das so. Und Paulus sagt das so, um das auf die Ebene Gottes zu bringen. Es ist ein Leiden mit Christus, es ist ein Leiden für Christus und das ist im Einklang mit dem Evangelium. Das ist eine Würde, das ist sogar eine Ehre. Ich glaube nicht, dass ich das so sagen könnte, wenn ich im tiefen Leid drinstecke. Ich könnte das nicht sagen, aber deswegen ist es mir gesagt. Das ist der Unterschied. Und noch einmal, Paulus will damit sagen, das ist kein Schicksal, das ist nicht der Teufel, das ist nicht dein dummes Verhalten, das ist nicht die Laune der Natur, das ist jetzt nicht nur der gesellschaftliche Druck, sondern es ist von Gott in dein Leben gegeben, um für Christus leiden zu dürfen. Paulus schreibt nachher selber mal, er möchte nicht nur Gemeinschaft haben mit der Auferstehung Jesu, sondern auch Gemeinschaft haben mit den Leiden Jesu Christi. Aber ich merke dann hier schon, auch für mich selber, da ist der Brief an die Philipper schon weit weg von mir. Und ich erkenne manchmal auch, wie weit ich weg bin vom Wort Gottes, mit der Realität meines Lebens und meines Glaubens. Und kann das einfach mal jetzt so hören. Und damit vor Gott stehen bleiben und sagen, ja, ich nehme dieses Leiden aus deiner Hand. Und anders kriegst du auch keine Kraft. Und anders kriegst du auch keinen Frieden, als dass du es aus Gottes Hand nimmst. Und es muss mir zum Besten dienen. Und es muss zur Ehre Gottes dienen. Und dieses Leiden, damit komme ich jetzt wirklich langsam zum Ende, dieses Leiden wird als Kampf beschrieben. Agon. Das ist also ein heroischer, ein ehrenvoller Kampf. Paulus sagt, es ist nicht dieses Leiden, noch einmal, der Hasen in der Grube, wann kommt? Hilfe, Hilfe. Sondern es ist das Leiden derer, die nach vorne gehen. Das Leiden derer, die die Wahrheit hochhalten. Das Leiden derer, die für die Liebe und das Evangelium eintreten. Das Leiden ist gleichsam der Kampf. Und das ist von Gott eine Gnadengabe. Und dann sage ich mir doch, okay, Herr, gib mir die Kraft, diesen Kampf auf mich zu nehmen. Herr, gib mir die Kraft, aus der Passivität herauszukommen. Das ist eine Seuche in der Christenheit Deutschlands, Gib mir die Kraft, wir sind so eingeschüchtert, ideologisch, schulisch, Religionsunterricht, tausend Sachen. Gib mir die Kraft, aus der Passivität herauszutreten und den von dir verordneten Kampf, den du als ein Gnadengeschenk bezeichnest, anzunehmen und aufzunehmen. Und so würdig des Evangeliums im Einklang mit dem Evangelium Christi zu leben. Ich wünsche dir und ich wünsche auch mir selbstverständlich, dass wir in diese Richtung, das heißt in eine gute, in eine verheißungsvolle Richtung, wachsen und Schritt für Schritt gehen. Dass wir so auch als Gemeinde wirklich ein Licht sind an einem dunklen Ort und Menschen Christus erkennen dürfen. Ich bete noch. Herr, ich danke dir für dein Wort und hilf mir, dass ich mein Leben nach deinem Wort, nach deinem Evangelium gestalte. Hilf uns auch als Gemeinde. Ich bitte dich, Herr, dass du uns aus der Passivität herausholst. Auch, dass wir uns nicht verkriechen hinter tausend anderen Dingen, sondern einmütig kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Amen.